Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Im Studio begrüßt Sie Oliver Engelhardt. Zu Beginn jetzt unsere Wochenschau mit dem Überblick über die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche. Im tschechischen Abgeordnetenhaus ist am Mittwoch über den Staatshaushalt für das Jahr 2005 abgestimmt worden. Mit der knappen Mehrheit von 101 zu 99 Stimmen hat die sozialliberale Regierungskoalition dabei ihre Budgetvorlage mit einem Defizit von 83,6 Milliarden Kronen, ca. 2,7 Milliarden Euro, durchgesetzt. Finanzminister Bohuslav Sobotka bezeichnete den bewilligten Haushaltsentwurf als einen weiteren Schritt bei der Reform der öffentlichen Finanzen, da er das Tempo der tschechischen Staatsverschuldung verringere. Die Opposition, bestehend aus den konservativen Bürgerdemokraten und den Kommunisten, hingegen kritisierte den verabschiedeten Regierungsentwurf. Er biete keinerlei Gewähr für ein Wirtschaftswachstum und das Land würde diesem Haushalt zufolge weiterhin auf der Basis von Schulden leben, hieß es. Das Abgeordnetenhaus in Prag hat den Weg zur Beteiligung tschechischer Soldaten an internationalen Einsätzen freigemacht. Die untere Kammer des Parlaments stimmte dem ISAF-Einsatz in Afghanistan im Jahr 2005 zu, wo im kommenden Jahr etwa 40 tschechische Infanteriesoldaten in dem von der deutschen Bundeswehr geführten Wiederaufbauteam in Faisabad in Nordafghanistan tätig sein werden. Außerdem wird die tschechische Armee die Operationen der Europäischen Union in Bosnien-Herzegowina sowie die KFOR-Mission der NATO im Kosovo unterstützen. Die US-Gesellschaft Central Media Enterprises, CME, hat für 642 Millionen US-Dollar, rund 484 Millionen Euro, einen Anteil von 56% am erfolgreichsten tschechischen Privatsender TV Nova erworben. CME hielt schon einmal die Mehrheit an dem Sender, war aber infolge eines Streits 1999 ausgeschieden. Daraufhin musste der tschechische Staat wegen mangelnden Investitionsschutzes etwa 335 Millionen Euro an CME bezahlen. Nach dem neuesten Geschäft hat die Gesellschaft nun auch die Kontrolle über die Sendelizenz. Als erste Konsequenz aus der Übernahme wurde am Donnerstag bekannt, dass die langjährige Programmchefin von TV Nova, Libuše Šmuclerová, den Sender mit Anfang des neuen Jahres verlassen wird. Neuer Vorsitzender des Senats der oberen Kammer des tschechischen Parlaments ist Přemysl Sobotka von der Demokratischen Bürgerpartei ODS. 55 der insgesamt 80 anwesenden Senatoren gaben ihm am Mittwoch ihre Stimme. Die ODS ist im Senat mit 35 Sitzen vertreten. Sobotka wurde demnach auch von Senatoren aus anderen Parteien unterstützt. Er löst nun den langjährigen Senatsvorsitzenden Petr Pitard von der christdemokratischen Partei KDU-CSL ab. Soweit die Wochenschau.
Für das weitere Programm begrüßt Sie am Mikrofon Anne Lemhöfer. Im November wurde in den Medien bei Diskussionen und Veranstaltungen an den 15. Jahrestag der Samtenen Revolution von 1989 erinnert. Ganz in Vergessenheit geraten sind dabei die Ereignisse des 17. November 1939. Damals haben die deutschen Okkupanten die tschechischen Hochschulen geschlossen, 9 Studentenführer erschossen und über 1000 ins KZ deportiert. Im nun folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte stellt Ihnen Katrin Bock das Schicksal von 2 Studenten des Jahres 1939 vor. Nach dem Feuilleton lädt sie dann Markéta Kachlikova im Reiseland Tschechien ins Museum des böhmischen Karsts nach Beroun ein.
Im Trubel um die Veranstaltungen zum 17. November 1989 und dem Ende des kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei ging der 65. Jahrestag der Ereignisse von 1939 völlig unter. Darum will ich im heutigen Kapitel aus der tschechischen Geschichte noch einmal 2 Akteure des Jahres 39 zu Wort kommen lassen. Getroffen habe ich sie bei einem Gedenkakt vor dem Hlavka-Studentenwohnheim, in dem der von den deutschen Sicherheitsbeamten am 28. Oktober 1939 angeschossene Student Jan Opletal gewohnt hatte. Nur rund 100 Menschen nahmen an der Gedenkveranstaltung teil. Die meisten von ihnen waren weit über 80 Jahre alt. Damals, im Herbst 39, waren sie Studenten. So auch der heute 87-jährige Jakub Čermín und der ebenfalls 87-jährige Josef Jira. Am 28. Oktober 1939, dem 21. Jahrestag der Gründung der selbstständigen Tschechoslowakei, fanden im Protektorat Böhmen und Mähren Demonstrationen gegen die deutschen Okkupanten und für eine unabhängige Tschechoslowakei statt. In Prag waren vor allem die Studenten aktiv. Eine erste Demonstration fand am Vormittag im Prager Zentrum statt. Für den Nachmittag war eine weitere geplant. Josef Hierer erinnert sich.
Když jsme z koleje šli odpoledne, asi v půl druhé po obědě, společně, tak jsme se potom...
Gegen halb zwei nach dem Mittagessen sind wir Studenten wieder zusammen auf die Straße gegangen. Wir wollten auf den Wenzelsplatz kommen, wurden aber in andere Richtungen gedrängt. Jeder war woanders. Ich wurde Richtung Karlsplatz gedrängt, Jan Opletal Richtung Friedensplatz. Das war so ein Gedrängel und Gedrücke. In der Masse wurden wir herumgeschoben und die Polizisten auf den Pferden haben uns vom Wenzelsplatz abgedrängt. Deutsche Zivilisten hatten so spezielle Pistolen, die man nicht hörte, und in dem Gedränge wurde Jan Opletal wohl in der Schietener Gasse getroffen, aber er ging noch hierher ins Wohnheim zurück.
Jan Opletal wusste zunächst nicht, dass er von einer Kugel schwer getroffen war.
Er sagte nur, dass ihn irgendwas gepikst hat. Er hatte einen wohl siebenfachen Darmdurchschuss. Sein Hemd, das uns sein Vater überlassen hat, war durchschossen und voll Blut.
Jan Opletal kam in ein Krankenhaus, wo ihn seine Kommilitonen besuchten. Auch Opletal studierte Medizin. Am 11. November kam die Nachricht.
A mysleli jsme, že se z toho dostane, teda v 11. najednou přišli, že už je mrtvý.
Wir dachten, er kommt wieder raus. Und am 11. November war er plötzlich tot. Er ist an einer Blutvergiftung gestorben. Hätte es damals schon Penicillin gegeben, wäre er wohl nicht gestorben. Dann mussten wir schnell das Begräbnis vorbereiten. Erst wollten das unsere Polizisten nicht erlauben, aber die mussten ja immer die Befehle der Gestapo befolgen.
Josef Hierer wohnte damals im gleichen Wohnheim wie Jan Opletal. An diesen kann er sich gut erinnern.
Ich habe im vierten Stock gewohnt und er auch, im Doppelzimmer. Das war ein kluger Kopf, ein exzellenter Student. Er war erst zwei Jahre spät auf die Uni gegangen wie wir. Zuerst diente er in der Armee, wo er auch bleiben wollte. Aber er hat es nicht in die Militärakademie geschafft. Dann begann er Medizin zu studieren. Er studierte konzentriert und systematisch. Er hat auch aus anderen Sprachen Skripts übersetzt. Sein Mitbewohner hat immer gesagt, dass er beim Lernen ein Handtuch über den Kopf hat, damit ihn niemand und nichts stört. Naja, die Kugel sucht sich ihr Ziel nicht aus.
Am 15. November 1939 fand die Trauerfeier für Jan Opletal in Prag statt. Tausende von Studenten nahmen an dieser teil, auch Josef Hierer.
Hier in dem Wohnheim war ich noch am 15. November und habe den Kranz auf dem Begräbnis getragen. Am 16. November fuhr ich mit einer Delegation des Wohnheims nach Narklo in Mähren, wo das Begräbnis von Jan Opletal auf dem Friedhof stattfand. Von dort bin ich dann am Abend wieder nach Prag gefahren, mit dem Schnellzug. Gegen Mitternacht sind wir in Prag angekommen. Um halb vier haben sie uns hier im Wohnheim überfallen. Zu viert sind wir aus Mähren wieder zurückgefahren. In Olomouc sind wir über die Schienen gerannt und in den fahrenden Zug gesprungen. Das war sozusagen unser Schnellzug ins KZ. Aber das haben wir damals noch nicht gewusst. Wir sind in den letzten Waggon gesprungen und waren froh, dass wir nach Hause fahren. Und um halb vier morgens haben sie uns geweckt und abgeführt. 22 Jahre war ich damals alt.
Jakub Czermin war damals ein 22-jähriger Jurastudent und wohnte im Svechler Wohnheim, dem Studentenheim der Agrarpartei.
Um 3 Uhr morgens hörten wir ein Donnern an der Tür, Hände hochgeschreie und so weckten sie uns Studenten. Noch im Schlafanzug versammelten sie uns im Kinosaal des Wohnheims. Dann durften wir uns anziehen und wurden ins Gefängnis nach Ruzhinje gefahren. Dort haben sie uns Studenten alle im Reitsaal versammelt und uns erklärt, dass die Hochschulen für 3 Jahre geschlossen werden, dass Vertreter von uns Studenten erschossen wurden und wir alle in ein KZ transportiert werden. Das war mein 17. November 1939.
Über 1000 Studenten landeten damals in den frühen Morgenstunden des 17. Novembers im Reitstall des Gefängnisses im Prager Stadtteil Ruzyně. Auch Josef Jira.
Bylo nás tam hodně, ze 4 nebo z 5 kolejí pražských.
Wir waren viele, aus 4 oder 5 Wohnheimen in Prag. Von meinem Wohnheim waren wir 200, alles zusammen so ungefähr 1000. Dann haben sie noch Studenten aus Brünn gebracht. Im Reitstall haben sie uns geteilt in die bis 20 Jahre und die Älteren. Wir wussten nicht, was mit uns passieren wird, auch nicht die, die jünger als 20 waren. Wir haben erst im KZ erfahren, dass sie die Jüngeren noch am gleichen Tag nach Hause geschickt haben.
1200 tschechische Studenten wurden in das Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert. Hier bewohnten sie 4 Blöcke. Die Studenten hatten eine gewisse Sonderstellung im Lager, wie Jakub Čermin sich erinnert.
Zum einen wurden wir alle zusammen untergebracht, was eine große Erleichterung war. Und dann hat sich der Protektoratspräsident Hacha für uns eingesetzt. Wir wurden alle entlassen, genau nach 3 Jahren, am 17.11.1942, war auch der letzte von uns Studenten aus dem KZ entlassen. Wir wurden gruppenweise entlassen, die ersten 80 oder so zu Hitlers Geburtstag am 20. April, dann zum Totengedenktag nochmal welche und so weiter. Hacha hat auch erreicht, dass wir Päckchen erhalten durften. Mein Bruder hat mir immer welche geschickt. Es soll auch einen Befehl gegeben haben, dass wir nicht geschlagen werden dürfen, und das haben wir eigentlich auch gemerkt.
Nach und nach kehrten die Studenten aus dem Konzentrationslager nach Hause. Während sie im KZ interniert waren, waren viele ihrer Kommilitonen nach England geflohen, wo sie in den tschechoslowakischen Einheiten der Armee dienten und dazu beitrugen, dass der 17. November 1941 zum Internationalen Tag der Studenten erklärt wurde. Dies hat den internierten Studenten geholfen, das Leben zu retten. Hitler konnte sich nicht mehr erlauben, die tschechischen Studenten ermorden zu lassen. Nach der Machtergreifung der Kommunisten in der Tschechoslowakei 1948 missbrauchten diese die Ereignisse des Novembers 1939 für ihre Zwecke. Die Helden waren nun Kommunisten über die Studenten, und deren nicht-kommunistische Führer, die am 17. November hingerichtet wurden, wurde geschwiegen. Viele der Studenten des 17. Novembers wurden wegen ihrer politischen Überzeugung in den 50er Jahren zu jahrelangen Gefängnisstrafen verurteilt oder konnten ihre Berufe nicht ausüben. Erst nach 1989 wurden sie rehabilitiert.
Sie hörten einen Beitrag aus der Rubrik Kapitel aus der tschechischen Geschichte mit Katrin Bock. Es folgt das Feuilleton mit Martina Schneibergowa.
Radio Feuilleton.
Eine Weihnachtsbescherung, die offensichtlich vor allem die Herzen der Nostalgiker in den Reihen der Streitkräfte erfreuen sollte, die die Wende von 1989 verschlafen hatten, bereitete das tschechische Verteidigungsministerium seinen Mitarbeitern. Kann sein, dass sich die Autoren des Weihnachtskalenders durch den Film Goodbye Lenin inspirieren ließen, auch wenn sie bei der Auswahl der Fotos aus der Geschichte der tschechischen Armee für den Kalender nicht so konsequent vorgingen wie die Hauptfigur des erwähnten Films. So ist der Kalender zu einer recht peinlichen und absurden Mischung geworden. Neben Hinweisen auf Persönlichkeiten aus den Armeereien, die wirklich Respekt verdienen, tauchten Fotos auf, die die Erfolge der kommunistischen Armee feierten. So konnte man im Kalender zum Beispiel ein Foto des legendären tschechischen Fliegers General František Peřina finden, der während des Zweiten Weltkriegs Angehörige der 312. tschechoslowakischen Jagdstaffel in Großbritannien war. Aber gleichzeitig konnte man dort unter anderem auch ein Foto eines tschechoslowakischen Grenzsoldaten aus dem Jahre 1957 bewundern, das den Titel »Die wachsame Grenzwache« trug. Denjenigen, die den Kalender zusammenbastelten, war offensichtlich entgangen, dass diese wachsame Grenzwache 282 tschechische und 90 ausländische Staatsbürger auf dem Gewissen hat. Die meisten von ihnen wurden beim Versuch, in den Westen zu flüchten, erschossen, einige von ihnen von den Diensthunden zerrissen. Zum Glück entdeckte das Verteidigungsministerium noch rechtzeitig den peinlichen Fehler und der Kalender soll nun nicht mehr unter den Armeeangehörigen verteilt werden. Denn sonst könnten sich auch andere Ministerien beim Verteidigungsressort inspirieren lassen und ihre Weihnachtskalender auf eine ähnlich nostalgische Weise schmücken.
Böhmischer Cast. Der Begriff dürfte unseren regelmäßigen Hörerinnen und Hörern bekannt vorkommen. Denn wir haben schon in unserer letzten Sendung über dieses an Höhlen reiche Landschaftsschutzgebiet ausführlich berichtet. Heute besuchen wir ein zweites Mal das Museum des Böhmischen Karstes in Bellon und werden uns diesmal dafür interessieren, wie es mit der Besiedlung dieser Region in der längst vergangenen Geschichte aussah. Das wird im Museum in der Archäologischen Sammlung gezeigt, durch die uns die Archäologin Irina Benkova begleitet. Die heutige Ausgabe von Reiseland Tschechien wurde von Marketa Kachlikova gestaltet.
Reiseland Tschechien.
Nicht nur die Funde und Fotos einzelner Fundstätten mit Karten und erklärendem Text werden in der Ausstellung gezeigt, sondern auch die Arbeit und die Methoden der Archäologen den Interessenten näher gebracht. Die Archäologin des Museums Irina Benkova, die uns durch die Ausstellung geführt hat, haben wir bei ihrer Arbeit nicht in einem Büro, sondern direkt vor Ort bei der Erforschung von Ausgrabungen gefunden.
Ich forsche momentan direkt im Museumshof. Wir haben einen Aushub auf der Grenzlinie zwischen mittelalterlichen Parzellen einzelner Bürgerhäuser. Die Archäologie zeigt, dass die Bebauung von Bellon noch im 13. Jahrhundert verstreut war. Seit dem Ende des 13. und Anfang des 14. Jahrhunderts sieht die Parzellierung der Stadt wie heute aus.
Die Archäologieausstellung des Museums gilt allerdings nicht direkt der Stadt Beroun, sondern dem Gebiet des böhmischen Karstes. Wie fast das ganze Gebiet der Tschechischen Republik ist auch der Kreis Beroun ein Gebiet mit vielen archäologischen Funden. Die Ausstellung will dabei nicht die berühmtesten Fundstätten der Region, sondern ihre wichtigsten Spezifika zeigen.
Die Auswahl ist zwar chronologisch gereiht, von der ältesten Besiedlung bis zum frühen Mittelalter. Es handelt sich aber um die Auswahl von nur zwei spezifischen Phänomenen auf dem Gebiet des böhmischen Karstes. Das sind erstens die Höhlen, die natürlich von Menschen besiedelt und genutzt wurden. Und das andere Phänomen sind Burgstätten, weil die Landschaft des böhmischen Karstes sehr gegliedert ist und das Terrain dafür sehr geeignet ist. Es kam hier zu einer Anhäufung der befestigten Höhlensiedlungen, die man als Burgstätten bezeichnet. Diese Ausstellung gilt daher den Höhlen und den Burgstätten des böhmischen Karstes.
Eine interessante Besiedlung des böhmischen Karstes ist die aus der Zeit des Paläolithikums.
Die Forschung entdeckte ein Lager der Pferdejäger. Sie bauten Zeltwohnungen und gebrauchten Instrumente aus Feuersteinen wie Messer und Schaber. Es ist eine Zeit der Jäger und Sammler. Sie produzierten noch keine Keramik, konnten aber bereits Naturformen nutzen, wie etwa diese Steinschale.
In diesem Zusammenhang wird die Fundstätte Hostím Šanův kout gezeigt. Ein Unikum stellt dort die sogenannte übertragbare Kunst dar.
Wir sehen hier ein Radierbild eines Pferdes auf einer Schieferplatte. In ganz Böhmen, ich unterstreiche in Böhmen, denn in Mähren sah die Lage zu jener Zeit anders aus, gibt es zwei Funde dieser Kunst, beide bei uns im böhmischen Karst. Dieses Pferd und weiter noch eine Radierung eines Steinbocks, auch auf einer Schieferplatte, aus der Höhle Djelava auf Kotis.
Am Beispiel von Hostím wird auch gezeigt, dass die Archäologen verschiedene Methoden bei der Suche nach Spuren der entfernten Vergangenheit nutzen.
Wir wollten hier zeigen, dass ein Archäologe bei seiner Arbeit nicht nur die Kenntnisse des Terrains und materielle Funde wie etwa Scherben, sondern auch kartografische Unterlagen nutzt. Interessant an der ausgestellten Katasterkarte ist, dass die Grundstücke im unteren Teil auf einmal ihre Richtung völlig ändern. Etwas stand ihnen im Wege. Später haben wir festgestellt, dass ein System der Parzellierung genau dort endet, wo sich ein Burgwall befand. Dort beginnt ein anderes System, das wieder bis zum nächsten Burgwall gilt. Auch danach kann man also den Umfang der Burgstätte erkennen.
Arbeiten im Zuge von gegenwärtigen Bauvorhaben beschäftigt, beschwert sich Irena Benkova. Es bleibe ihnen leider keine Zeit mehr, einen Ort auszuwählen und bloß aus wissenschaftlichen Gründen zu erforschen. Die bisher letzte archäologische Forschung verlief auf dem Hügel Bazin, wird aber leider nicht mehr fortgesetzt.
Dort wurde eine Karstschrunde erforscht, in der mehrere Schichten nicht nur von Keramik, sondern auch von menschlichen Knochen gefunden wurden. Der Forschungsleiter bevorzugt daher die Interpretation, dass es sich um einen Opferplatz handelt. Das Symbol der Kluft, die nach unten in die Finsternis führt, hatte man als Symbol für die jenseitige Welt verstanden. Es wurden dort auch Menschen geopfert.
Der letzte Ort bei unserer Besichtigung der archäologischen Ausstellung in Beroun und fiktiven Reise zu Burgstätten des böhmischen Karstes ist Tetín.
Tetín ist mit unserer Geschichte eng verbunden, und zwar mit der heiligen Ludmilla. Es handelt sich wieder um eine Burgstätte aus der Urzeit, die im frühen Mittelalter zu einer frühmittelalterlichen Burgstätte erweitert wurde. Es ist der Ort, an dem sich Fürstin Ludmilla zurückzog, nachdem sie von ihrer Schwiegertochter Drahomira aus der Prager Burg vertrieben wurde, um durch ihre christliche Erziehung ihren Enkel Václav nicht zu beeinflussen. Hier auf Tetín wurde sie von gedungenen Mördern erdrosselt.
Die Archäologen bemühen sich seit Jahren, den Ort zu identifizieren, an dem Ludmillas Hof lag.
Das ist bisher nicht gelungen und wahrscheinlich wird es auch nicht gelingen, weil dieser Teil von Alt-Tetín bis heute kontinuierlich besiedelt ist und die neuen Häuser die archäologischen Fundstätten darunter vernichten. Bisher wurden nur die äußeren Befestigungsmauern der Burgstätte identifiziert. Über die Gebäude innen können wir nicht viel sagen.
Heute ist vor allem eine Burgruine auffallend, die auf einem Felsen über dem Tal des Flusses Berunka ragt. Diese liegt aber schon außerhalb der alten Burgstätte.
Die Burgruine stellt eine weitere Etappe der Geschichte von Tetín nach der Burgstätte dar. Die Burgstätte war noch im 11. Jahrhundert wesentlich wichtiger als Beroun. In Quellen wird eine Siedlung an der Furt bei Tetín angeführt. Im 13. Jahrhundert änderte sich die Lage, wobei bereits Tetín bei Beroun erwähnt wird. Die Rolle der Burgstätte endet, es kommt zu einem Schnitt und dann, Ende des 13. und zu Beginn des 14. Jahrhunderts, beginnt das Kapitel der Burg, die eine wichtige Verwaltungsrolle in der Herrschaft von Karlstein spielt. Über die archäologischen Fundstätten im böhmischen Karst hat die Archäologin Irena Benkova erzählt. Und damit ist unser Besuch im Museum des böhmischen Karsts in Beroun und damit auch die heutige Sendung von Radio Prag am Ende angelangt. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen der Redaktion Anne Lemhöfer. Thank you.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9:30 na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16:30, 18:30 a 20:30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 15 710 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14:30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5930 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz nebo 5930 kHz.
V Ázii nás zachytíte od 10:30 12 hodin na frekvenci 21 745 kHz, dále od 18:30 na frekvenci 9415 kHz a od 20:30 na frekvenci 9430 kHz.
Pro Austrálii jsou určeny tyto relace: od 12 hodin na frekvenci 21 745 kHz.